So, vielen Dank euch Musikern. Ja, fröhlicher Tag. Für mich ist Ostern auch immer ein fröhlicher Tag, weil da die Karfreitagskonferenz geschafft ist. Und wenn sie gut gegangen ist, wie in diesem Jahr, dann ist man noch ein bisschen dankbarer. Das gibt natürlich auch heute gleich die Gelegenheit, mich bei euch zu bedanken. Ich weiß, es fehlen viele heute, aber ihr seid da für euren Einsatz bei der Karfreitagskonferenz. Das heißt ja dann immer, Reinhard, du bist verantwortlich. Ja, das ist ja schön, wenn man die Verantwortung hat, an wen ich selber aber machen kann. Außer zu hoffen, dass Leute, die sich auskennen, die bereit sind, donnerstagsabends schon Stühle zu stellen und, damit zupacken. Also ich könnte jetzt auch eine halbe Stunde damit verbringen, mich bei euch zu bedanken. Das sagt, da hatte ich jetzt aber auch nicht nötig, gell? Aber trotzdem wollte ich es gesagt haben heute, zu sagen, also vielen Dank für euch Langenauer dieses Jahr, dass das äußerlich und innerlich würde ich sagen, auch gut funktioniert hat. Vielen Dank, Joe, an dich nochmal an dieser Stelle. Das war immer so mein Gegenüber. So, da habe ich immer die Mails hin und her und von da ging es ja dann wieder in die Breite. Also, vielen Dank. Also, wie gesagt, Ostern für mich immer schön, dieser besonders schön. Es ist gut gegangen drüben. So, aber wir haben auch eine Predigt heute unter dieser Überschrift Liebe ist. Und da habe ich zuerst eine Geschichte gefunden, die vielleicht der ein oder andere auch kennt. Da steht so ein gut gekleideter Herr vor einer Galerie, die Bilder ausstellt und betrachtet ein Kreuzigungsgemälde und schaut und schaut. Und dann kommt so ein Junge dazu, man hat das Gefühl, eher so einer von der Straße, wie man vielleicht so sagen würde. Und dann zeigt der Mann auf das Bild und sagt, weißt du, um was es da geht bei diesem Bild? Da sagt er, klar, das in der Mitte am Kreuz, das ist Jesus. Und die Soldaten, das sind die Römer. Und die Frau, die da weint, das ist die Maria, die Mutter von Jesus. Und die vornehmen Herren sind die Pharisäer und Schriftgelehrten. Und hinten, da steht das schaulustige Volk. Ja, und dann sagt er, sie haben ihn gekreuzigt. Er ist für alle Menschen auf dem Hügel Golgatha gestorben. Ja, bei dem Mann, man war nicht recht, freut er sich jetzt oder nein. Also auf jeden Fall verabschiedet er sich. Und als er fast schon in der Menge verschwunden ist, kommt der Junge nochmal hinterher und ruft, hallo, hallo, ich habe noch was vergessen. Er ist auferstanden. Jesus ist auferstanden, das wollte ich Ihnen noch sagen. Das ist eine ganz wichtige Botschaft. Jesus ist auferstanden, die wichtigste Botschaft der Weltgeschichte. Das würden vielleicht nicht alle so beurteilen. Aber es ist so, dass Jesus auferstanden ist, ist die wichtigste Sache der Weltgeschichte, nicht bloß der Kirchengeschichte. Und heute möchte ich ein ganz kleines bisschen zurückblenden. Vor der Auferstehung war ja noch was anderes. Und da ein Bibelvers, den habe ich an Karfreitag schon zitiert. Dieser Vers, der mich dieses Jahr da auch wieder besonders beschäftigt. Wie Paulus schreibt, denn Christus ist schon zu der Zeit, als wir noch schwach waren, oder Sünder waren, schreibt es auch andere Stellen, für uns Gottlose gestorben. Nun stirbt kaum jemand um eines Gerechten willen. Um eines guten Willen wagt er vielleicht sein Leben. Aber er erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Zu dem Satzanfang Liebe ist, können wir ja manche sagen. Aber Liebe ist in diesem Fall, Gott ist für uns gestorben, als wir noch Sünder waren. Und der Johannes, auf den ja der Paulus im Grunde da schon wieder zurückgreifen kann, der hat es auch schon so geschrieben. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Das ist ein außergewöhnlicher Liebesbeweis. Ich meine, es sind jetzt auch verschiedene Eltern, Großeltern unter uns. Also für wen würde man schon sein Kind opfern? Also mir fällt da ehrlich gesagt niemand ein, für wen ich das machen würde. Also ich könnte mir gerade noch vorstellen, dass man fürs eigene Kind sich selber opfert. Aber das Kind, also da steckt ja echt was drin. Da steckt ja unglaublich viel drin, wenn der Paulus sagen kann, das war Gottes Liebesbeweis. Das war Gottes Liebesbeweis. Und er sagt ja selber, für einen Gerechten, naja, für einen Guten vielleicht. Dann nochmal so eine Geschichte gefunden vom Perserkönig Kyrus. Da wird erzählt, dass er auf so einem Eroberungsfeldzug mal einen Fürsten mit seiner ganzen Familie gefangen genommen hat. Und dann hat der Kyros zu dem Fürst gesagt, was gibst du mir, wenn ich dir die Freiheit schenke? Die Hälfte meines Reiches, sagt er dann. Wenn ich deine Kinder freilasse, dann das ganze Reich. Aber was gibst du mir, wenn ich deine Frau freigebe? Mich selbst. Da war der Kyros so bewegt, dass der Fürst es so gesagt hat, dass er die ganze Familie wieder freigelassen hat und auch kein Lösegeld wollte. Und auf dem Heimweg, wo sie dann wieder frei waren, hat der Mann zu seiner Frau gesagt, Mensch, der Kyros, das ist doch noch ein beeindruckender Herrscher. Das ist doch noch ein beachtlicher Mann. Darauf hat die Frau gesagt, ich sah nur den, der bereit war, sich selbst als Lösegeld für meine Freiheit zu geben. Das ist so der richtige Blick. Und das ist ja bei uns auch der Blick auf Jesus, zu sagen, Leiden ja, aber warum? Und was bringt er damit zum Ausdruck? Das ist ja immer so die Frage. Da war einer bereit zu sagen, der Reinhard, der braucht meinen Tod, damit er wieder mit Gott in Verbindung kommen kann. Und da können wir jeden Namen einsetzen und sagen, weil du Vergebung der Sünden brauchst. Und weil das jetzt der einzige Weg ist, und weil ich jeden so lieb habe, deshalb bin ich da gestorben. Also Jesus, der nimmt das mit der Liebe wirklich ganz ernst. Auch mit der Feindesliebe. Er sagt ja sogar, keiner von uns, der ist für uns gestorben, als keiner von uns gesagt hat, ich liebe Jesus oder so. Da waren wir alle noch fern. Jesus schon gestorben. Dann habe ich gedacht, ja, nach diesem Karfreitag, da haben die Jünger ja keine Liebestat gesehen. Die waren ja zutiefst deprimiert. Für die war ja die Lebensperspektive irgendwie ganz kaputt gemacht. Und dann stelle ich mir manchmal so ein bisschen vor, als sich da dieser eine Tag zwischen Kreuzigung und Auferstehung, dieser eine Tag dazwischen, das muss ja ein blöder Tag gewesen sein. Also irgendwie so gerade dieser schwere Erlebnis und jetzt ist Sabbat, viel machen kann man ja nicht, jetzt wirkt es so auf ein. Was geht denen wohl im Kopf herum? Da geht doch eher Begriffe wie sinnlos, ungerecht, gewalttätig. Solche Sachen sind es doch da, die da einem Kopf rumgehen. Nicht sagen, was für eine Liebe. Was für eine Liebe. Das sieht doch eher dunkel aus, eher bedrückend. Ich habe gedacht, vielleicht ein kleineres vergleichende Bild hat jemand das schon mal erlebt, zu sagen, da gibt's an einem Tag beim Doktor, sagt, also bei Ihnen, irgendwie sieht's da nicht gut aus. Wir müssen da einen Befund einschicken. Übermorgen können Sie anrufen. Ja, übermorgen. Also ehrlich gesagt, wäre es einem lieber, wir können morgen schon anrufen. Oder wenn es geht, gleich. Aber, also übermorgen. Hier dieser bedrückende Befund und übermorgen ja vielleicht die gute Nachricht. Aber dieser Tag dazwischen, das ist ja irgendwie ein blöder Tag, wo man, also irgendwie muss man den ja rumbringen. Gell? Aber irgendwie so mit dieser Last. So stelle ich mir es ein bisschen vor, wie sie da beisammen saßen mit dieser Last und jetzt, wie gesagt, an dem Tag Sabbat auch wenig machen konnten. Aber dann der erste Tag der Woche. Ja, wie fängt man nach so einer Meldung den ersten Tag der Woche an? Da ist ja auch keine Lust, irgendwie wieder Alltag zu leben. Aber es macht sich ja dann ziemlich schnell die Kunde breit, Jesus ist auferstanden. Gedacht, das ist auch ein Liebesdienst von Gott an uns, vor allem an denen damals, zu sagen, das war eine Botschaft, die gleich morgens bekannt wurde. So bei einer wichtigen Botschaft, da möchten wir doch nicht gern warten. Das muss doch raus, das muss doch gesagt werden. So geht's doch auch, wenn vielleicht eine Antwort kommt auf eine wichtige Frage. Da hoffen wir, dass sie bald kommt. Dieser erwartete Brief im Briefkasten, das erhoffte Mail, da würde doch keiner sagen, also ich bin bei uns so der Briefkastenlehrer, so sagen, ah, das ist der erwartete Brief, ich schaue mal schon rein, was drin steht, die gute Nachricht. Dann sagen wir, jetzt lasse ich die anderen noch ein bisschen zappeln. Ja, die dürfen noch ein bisschen zappeln. Nee, da würde man sagen, esse ich da an sich gut oder irgendwas, das ist eine positive Antwort. Das ist doch, also bei den Kindern finde ich immer schon genauso, also wenn die so zur Tür reinkommen, erzählen Sie mir sofort, ich habe heute Englisch zurückbekommen. Da weiß ich schon, was los ist. Dann ist es gut gegangen. Wenn Sie nämlich mir nichts sagen, aber der Mama sagen, ich habe Englisch zurückbekommen, dann weiß ich auch, was los ist. Aber so die gute Nachricht, ja, die wird sofort mitgeteilt. Ja, die lässt man sofort raus, gell? Und so dachte ich auch bei der Auferstehung, das ist doch großartig zu sagen, das muss raus. Jetzt gibt's ja so Gemeinden, die sind da ganz eifrig, sagen, ja, das muss auch gefeiert werden, und zwar gleich morgens, wenn die Sonne aufgeht, treffen sich dann zwischen 5 und 6 irgendwo. Bin ja ehrlich gesagt dankbar, dass man sich in Ulm erst um 10 trifft. Lange nach um 14 Uhr. Ich freue mich da noch ein bisschen später. Aber so manche, die sagen, das muss, mit dem muss der Tag anfangen. Jesus ist auferstanden. Da hat Gott keine Zeit verloren. Also, ich weiß nicht, ob Gott ungeduldig sein kann. Kann man sich ja fast nicht vorstellen, gell? Aber zu sagen, also er hat wahrscheinlich drauf gebrannt, zu sagen, am dritten Tag, aber dann so schnell wie möglich. Auferstehung. Das Grab ist leer und er lebt. Und es war für die Jünger ja im ersten Moment auch schon wieder ein Schreck, zu sagen, jetzt ist auch noch der Leichnam fort. Jetzt haben wir nicht mal mehr, ne, die Gelegenheit, ihm was Gutes zu tun, bis es dann voll gesetzt hat, dass Jesus wirklich auferstanden ist. Ich finde ja immer so nett, wie es dann heißt, Schwäbisch immer sage ich, Hans euch doch gesagt. Also wiederholt. Wurde nicht gehört, aber wer Kinder hat, weiß es ja, dreimal was sage ich, nicht so furchtbar oft. Sich da was setzt. Ich habe es euch doch gesagt. Auferstehung kommt. Und weil Jesus auferstanden ist, ist er auch heute noch lebendig. Heute für uns noch genauso lebendig wie damals für die. Die Jünger, ja, greifen das teilweise später auf. Der Johannes, der hat es vorher schon aufgeschrieben in seinen Briefen dann nochmal in ähnlicher Weise. Da sagt er nochmal, niemand hat größere Liebe als die, dass er sein Leben lässt für seine Feinde. Das sagt Jesus auch schon, so ein bisschen im Vorblick. Manches wurde ja dann erst im Nachhinein verstanden. Aber hier nochmal dieses Liebe ist, niemand hat größere Liebe als die, dass er sein Leben lässt für seine Freunde. Und nochmal, was Paulus sagt, Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Wir haben Grund zur Freude. Durch Auferstehung gewinnt das Sterben ja erst seinen Wert. Wenn Jesus tot geblieben wäre, wäre es halt rum gewesen. Hätte man sagen können, vorbildlich gelebt. Nachahmenswert. Aber was? Aber heute keine Kraft, die da wirkt. Keine konkrete Lebenskraft für uns. Das Opfer von Jesus wird gültig. Wir brauchen keine Tieropfer mehr zu bringen. Also, dass wir durch den Glauben Vergebung haben, sei damals. Gott ist gegenwärtig. Und dann geht's ja noch einen Schritt weiter. Wir sind jetzt also von Gott geliebt und beschenkt. Dass Gott auferstanden ist, das größte Geschenk an Ostern. Aber auch der Johannes, der schreibt, das ist mein Gebot, dass ihr euch untereinander liebt, so wie ich euch geliebt habe. Also Ostern 2015, noch ein bisschen mehr als nur zu sagen, wie gut, dass Jesus auferstanden ist und ich mit Jesus leben kann. Nicht bloß, wie gut, dass wir vielleicht einen Besuch machen können, Besuch bekommen. Ihr seid offensichtlich die, die zumindest um 14 Uhr keinen Besuch bekommen. Also sagen, ja, da trifft man vielleicht aus der Familie welche. Die Kinder, die freuen sich, dass es Geschenke gibt. Nicht nur ein Tag, wo man sagt, Mensch, toll, mal so ein paar freie Tage ohne Urlaub zu nehmen. Oder wo man mit wenig Urlaubstage mal ein ganzes Stück da sich erholen kann. Also wir sind beschenkt und was Johannes sagt, auch wir können wieder andere beschenken. Liebe schenken. Und ich habe gedacht, ja, das können sich ja in verschiedenen Bereichen widerspiegeln. Also zum einen zu sagen, Jesus beschenkt mich mit Liebe. Und ich könnte umgekehrt sagen, Jesus, und ich beschenke dich auch wieder mit meiner Liebe. Ich gebe dir eine Antwort mit dem, was ich sage. Ist ja vielleicht was Ungewöhnliches zu sagen, Jesus, ich liebe dich. Aber das kann man ja auch mal ausdrücken. Warum denn nicht? Oder so über das Leben, das ich führe. Oder dass ich mich einfach an ihm freue. Oder wie auch immer, ihn anbeten, für ihn singen, was auch immer. Zu sagen, Jesus, du liebst mich und ich liebe dich auch. Und es hat eine Auswirkung in meinem Leben. Eben nicht bloß, dass ich sage, ich halte mich nach Regeln. Das kann man ohne Liebe Regeln halten. Also wirklich. Also jeder von euch stellt den Müll immer genau an dem Tag raus, wo die Müllabfuhr kommt. Aber deshalb muss ich die Müllabfuhr nicht lieben. Aber ich halte mich an die Regel. Ne? Sonst. Aber mit Jesus zu leben, ist schon noch ein bisschen mehr, wie bloß Regeln einhalten. Sonst sagen, da ist ja was, ich sag mal, zwischenmenschlich, spiegelt sich da wieder. Dann habe ich gedacht, das ist ja so mein Thema, ihr wisst ja, beim Ehepartner. Also irgendwann wird zum Ehepartner sicher schon mal gesagt worden sein, ich liebe dich. Ich mache jetzt aber keine Abfragen, wann das zum letzten Mal war. Aber, also vielleicht, ach, ne? Sag mal, muss man nicht jeden Tag sagen. Ja, richtig, ich habe es heute meiner Frau auch noch nicht gesagt. Aber, also warum nicht zu sagen, ich gebe auch was von dieser Liebe, ist mal ganz konkret an meinen Ehepartner. Also für alle, die es heute noch nicht gesagt haben, wäre nachher dann noch Gelegenheit, für mich jetzt auch, zu sagen, ja, ich liebe dich. Und das muss ich ja dann auch im Leben widerspiegeln. Also vielleicht wird die ein oder andere Ehefrau sagen, ach, jetzt mit irgend so einem schnellen Satz, ich liebe dich, das ist zwar recht, aber mir wäre es lieb, wenn ich im Leben das ein oder andere auch sehen würde, wenn er sich mehr Zeit für mich nehmen würde. Das wäre für mich so ein Liebesbeweis. Oder sich mal wieder über die Ehe unterhalten, nicht bloß über, was weiß ich, oder sich mal fragen, was sind denn meine Bedürfnisse? Ich höre immer, was die im Geschäft wollen, aber was bei uns zu Hause die Bedürfnisse sind, damals fühle ich keinen Kopf mehr frei. Zu sagen, da könnte sich ja dann Liebe auch widerspiegeln, die auch verschenkt wird. Mein Ehemann hat vielleicht auch so seine Gedanken. Der hat vielleicht so Gedanken wie, es wäre schön, wenn ich zu Hause mal wieder irgendwas richtig mache. Die Ehemänner wirklich, die kennen sich zu Hause nicht so gut aus, obwohl sie da auch schon seit 20 Jahren wohnen. Aber manchmal haben wir das Gefühl, die kapieren es nie. Aber vielleicht ihnen sagen, ha, das sind wir jetzt mal großzügig. Ne? Ist okay so. Oder vielleicht sagt der Ehemann manchmal auch, Mensch, also ich würde mal so gern mal wieder mit dir alleine Wanderung machen. Könnte man nicht die Eltern auch mal wieder, Oma, Tante, was weiß ich, wohin gebe? Und darauf einmal eingehen. Oder zu sagen, können wir uns nicht mal einen Abend lang einfach mal unterhalten, ohne dass es am Schluss in eine Spannung endet. Also das wäre ja auch mal was. Also, Liebe weitergeben, so wie so ein Geschenk, weil wir von Gott geliebt sind, zum Beispiel an den Ehepartner. Weil man könnte es bei den Kindern weitermachen. Gell? Also Kinder sind ja auch nicht bloß zufällige Mitbewohner, die sich da eingeschlichen haben. Und bei Kindern geht es ja auch nicht bloß darum, dass sie irgendwie ein Zimmer haben und sagen, ja, da ist ja ein Platz und so ist es auch warm in dem Zimmer und sie haben Spielsachen oder was man heute alles braucht. Auch da zu sagen, die brauchen auch Liebe, die brauchen auch Zuwendung, die brauchen auch Liebe. Gemeinde. Also es ist ja immer schön, wenn Gemeindebesucher sagen, ich bin ja so gern bei euch. Kommt immer so gern her. Hier bin ich so angenommen, wie ich bin. Oder hier so eine herzliche Atmosphäre. Also das bringt ja in irgendeiner Form zum Ausdruck, hier spüre ich was von der Liebe. Wäre schade, wenn jemand sagen müsste, also bei euch geht es immer ein bisschen lieblos zu. Da mal ein bisschen gucken. Gell? Oder zu sagen, also hier befinde ich mich ja in so einem emotionalen Kühlschrank, wenn man da reinkommt. Oder manche sagen vielleicht auch, ich gehöre scheinbar nicht richtig dazu, sonst würde man mich mehr beachten. Also meine Beobachtung in Gemeinden ist immer, dass es Leute gibt, die sich unheimlich wohlfühlen und ein paar Leute, die immer sagen, ich komme nicht richtig rein. Und manchmal ist es ganz schwer, warum das bei den einen scheint so und bei den anderen anders. Also ich finde, es bleibt einerseits auch ein Gebetsanliegen, wirklich. Und dann ist, glaube ich, auch wirklich dran zu sagen, wir versuchen Liebe zu leben, so wie ich es kann. Na, zu sagen, miteinander, da eine Atmosphäre zu gestalten. Das geht ja nicht bloß allein durch Singen, durch die Predigt, durch das, dass man sich gleichzeitig hier trifft. Es geht ja auch durchs, und insbesondere durchs Miteinander. Liebe schenken durch ein paar freundliche Sätze. Durch ein paar interessierte Nachfragen. Durch eine Ermutigung. Also es gibt vieles zu sagen. Ja, auch in der Gemeinde Liebe schenken. Oder ich habe gedacht, in freundschaftlichen Beziehungen gibt es ja, wenn man sagt, ja, mit ein paar, da ist mir irgendwie freundschaftlich verbunden, in der Gemeinde oder vielleicht auch drüber raus, im Verein oder wo auch immer. Da ist jetzt vielleicht das Wort Sympathie manchmal noch besser, aber da schwingt ja auch ein bisschen Liebe mit. Und muss man, glaube ich, heutzutage fast immer sagen, also wenn man sagt, dass man den Freunden auch Liebe schenkt, bei freundschaftlichen Beziehungen denke ich jetzt mal, dass also Frauen so Freundinnen haben und Männer so Freunde, ja, also, dass man nicht so gerade wahllos zwischen immer, das kann manchmal auch zu Missverständnissen führen, aber zu sagen, Mensch, auch die Freunde freuen sich mal über ein gutes Wort. Ich muss leider auch sagen, ich bin jemand, der immer denkt, ich sollte mal wieder bei dem und dem anrufen. Und so einmal nicht so pünktlich macht, wie man. Und dann, wenn man anruft, dann denkt man, Mensch, auch höchste Zeit gewesen. Aber da mal wieder Zeit zu nehmen, das erlebt, das ist oft auch eine Herausforderung zu sagen, dann sagt man, wir sollten mal wieder eine Wanderung machen. Aber das Jahr ist immer so furchtbar kurz. Also wenn man nicht sagt, also gut, jetzt probieren wir einen Samstag zu finden, da machen wir das aus und da drehen wir mal wieder so eine schöne Runde auf der Alp oder wo auch immer. Auch Kontakte pflegen, die schon lang bestehen. Also bei freundschaftlichen Beziehungen. Und die Kreise sind ja dann noch größer. Man hat ja vielleicht eine Nachbarschaft, einen Arbeitsplatz, wo auch immer, zu sagen, ja, da gebe ich auch was von der Liebe weiter, die ich von Jesus bekomme. Und das Schwerste, ich habe vorher gesagt, Jesus hat es vorbildlich gelebt. Also das finde ich wirklich eine große Herausforderung, dass Jesus sagt, also du sollst auch die Menschen lieben, auf die du eigentlich im Grunde gut verzichten könntest. Jesus sagt ja, wenn du nur die liebst, die dir wohlgesonnen sind, wo es gut geht, das ist einfach. Aber da, wo es mal nicht so läuft. Und interessanterweise habe ich gedacht, man könnte jetzt die Liste fast nochmal durchgehen. Also Jesus lassen wir mal unberührt, aber Ehe und Familie. Also es ist ja manchmal traurig, aber manchmal habe ich den Eindruck, es ist ausgerechnet der Ehepartner, der mich zurzeit mehr nervt als der Rest der Menschheit. Also solche Fälle gibt es leider. Wo man sagt, okay, und da gerade ganz bewusst sagen, und da wird jetzt auch Liebe investiert, obwohl es gerade nicht so läuft, weil ehrlich gesagt, es wird nicht besser, wenn dann jeder bockt, sondern es wird dann wieder eine Brücke gebaut, einen Weg ermöglicht, wenn man da auch wieder neu Liebe lebt. Liebe ist kein Selbstläufer. Also wenn ich manchmal bei einer Trauung bin, da muss ich mir immer schon arg zurückhalten, dass man jetzt das nicht irgendwie zu realistisch malt, die sind ja alle furchtbar verliebt dann, die glauben ja, die nächsten 25 Jahre laufen von alleine. Jetzt manche, die sind schon 25 Jahre verheiratet, sagen, ja, ganze Leute geht's auch nicht. Also, okay, aber dann auch, wenn es schwierig ist zu sagen, und da gerade dann Liebe investieren. Es gibt auch Kinder in gewissen Lebensphasen, da sagt man, also die verbrauchen, also die brauchen den letzten Nerv. Also die verbrauchen das letzte bisschen Liebe, was ich aufbringen kann, also im Moment regt es mich eigentlich nur noch auf. Ja. Gibt's dann auch mal. Aber zu sagen, was brauchen diese Kinder? Dass sie alles falsch machen, haben sie oft schon jetzt gehört. Ja, die brauchen auch wieder Liebe. Selbst wenn sie gerade komisch sind. Also meine Tochter, die ist jetzt 12, ja, die fängt jetzt auch schon so ein bisschen an mit so Sprüchen, dass die Eltern jetzt komisch werden würden. Naja, so ist halt. Auch in Gemeinden kann es natürlich Menschen geben, wo man sagt, also wenn der netter wäre, der ist fast nur ein bisschen netter. Solche Gedanken kenne ich auch. Aber nicht in Langenau, klar. Aber auch da zu sagen, auch da Liebe zu üben. Ich hatte letztes Mal so einen Artikel, so einen kleinen zugeschickt bekommen, das heißt der schwierige Mensch. Und da wurde so beschrieben von München, also wie die auch versuchen, geistlich am schwierigen Menschen zu wachsen. Wobei ich sagen muss, manchmal gibt es auch Wachstumsgrenzen, aber es war mal ein guter Ansatz zu sagen, auch am schwierigen Mensch geistlich zu wachsen. Und da war auch das Stichwort Liebe ein wichtiges Stichwort. Und natürlich auch bei den Freunden, die kann man sich jetzt noch am leichtesten aussuchen oder so, aber es gibt manchmal Nachbarn, es gibt gute Nachbarn, es gibt vielleicht auch schwierige Nachbarn, es gibt gute Kollegen, es gibt aber vielleicht auch schwierige Kollegen. Also Jesus sagt ja nicht, dass es einfach ist, da zu lieben. Wirklich nicht. Und ich habe auch wirklich kein einfaches Rezept zu sagen, mach's halt so. Also für mich ist es oft auch eine Willensanstrengung. Manchmal auch ein Gebetsanliegen und eine Willensanstrengung, zu sagen, dass es nur so einigermaßen geht. Und ob der sich jetzt gerade geliebt fühlt, weiß ich auch noch nicht sicher. Aber ich versuche zumindest, also mich so weit zu halten, dass es nicht ausfällig wird. Ja. Aber Jesus gibt uns das mit. Gibt uns das auch mit, zu sagen, ja, das gehört auch zur Liebe. Und so denke ich, kommen die Dinge zusammen, auf den Schluss hin zu sagen, liebe ich, dass Jesus mich schon immer geliebt hat. Und dass er für mich gestorben ist und ich nun Glauben haben kann und Glauben habe, dass Jesus starb und auferstanden ist, damit ich auch heute noch mit ihm leben kann und eben von dieser Liebe auch weitergeben kann, diesen verschiedenen Lebensbereichen, die da stehen und auch da, wo es auch mal schwierig ist. Aber mit Gottes Hilfe kann es auch da gelingen. Amen. Dann bete ich noch.